Aber mit absoluter Sicherheit, davon bin ich überzeugt, wird Amazon zum Vermittler. Und warum bin ich davon überzeugt? Weil sie es heute in England schon sind. Dort ist Amazon im Markt für Household-Versicherungen und betreibt einen Insurance-Store. Man hat in Indien eine Plattform gebaut, mit der man theoretisch weltweit diesen Insurance-Store betreiben kann und hat den Markteintritt in England. Deswegen muss man kein Prophet und kein Zukunftsforscher sein, um abzuleiten, dass Amazon auch Versicherungen vermitteln wird, perspektivisch oder danach strebt. Und wenn man sieht, wie Amazon das tut, dann sehe ich das schon als eine Gefahr. Denn Amazon sagt, wir setzen einen Mindeststandard und den hat jeder Versicherer bei den Produkten einzuhalten. Das ist der Amazon-Standard und darauf kann sich der Kunde verlassen. Und das macht es einfach, das macht es für den Kunden transparent. Ich verlasse mich auf diesen Standard, den Amazon setzt. Und das kenne ich von jahrelangen Shopping-Erlebnissen bei Amazon und das übertrage ich auf Insurance. Und das macht mir schon Gedanken.
Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Diese Frage stellten wir im vergangenen Jahr der Branche und uns erreichten eine Vielzahl an Antworten. Außerdem sprach ich darüber mit den Verantwortlichen bei Google, Meta oder IBM und dazu noch mit Zukunftsforschern, Professoren und verschiedensten Experten, woraus am Ende eine Podcast-Trilogie entstand, die Sie unter www.versicherungsbote.de/2030 finden können. In diesem Jahr spreche ich mit Vorständen der Branche ebenfalls über die mittelbare Zukunft der Branche im Jahr 2030. Und heute mit Dr. Uwe Stuhldreier von der HUK24. Hallo Stuhldreier, schön, dass Sie Zeit für unser Gespräch gefunden haben.
Guten Tag, Herr Pettersson. Vielen Dank, dass ich bei dieser wirklich sehr spannenden Podcast-Reihe zur Zukunft der Versicherungsbranche dabei sein darf. Das freut mich wirklich sehr.
Mich freut es, dass Sie unser Gast sind. Und für alle, die Sie noch nicht kennen, stellen Sie sich am besten mal ganz kurz selbst vor. Wer sind Sie? Seit wann sind Sie in der Branche und was ist Ihre aktuelle Position?
Mache ich sehr gerne. Ich bin seit 2016 Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der HUK24. Die HUK24 ist, das darf ich sagen, der führende Online-Versicherer und inzwischen der fünftgrößte deutsche Kraftfahrtversicherer. Bevor ich 2016 zu HUK24 kam, war ich unter anderem bei Cosmos Direkt, der MEP Finanzdienstleistungen und der Dresdner Bank in leitenden Positionen tätig, habe also sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle erleben dürfen. In der Ausbildung, ich habe Betriebswirtschaft an der Universität Münster studiert, bin Diplomkaufmann und habe im Marketing meine Promotion gemacht. Und ja, die Mutter hat es mal gesagt, du hast mal was Vernünftiges gelernt, dachte sie zumindest. Ich habe mal irgendwann eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Commerzbank gemacht.
Sie haben im Marketing promoviert, zufälligerweise auch was mit Online-Marketing, oder?
Also, da ich von 1998 bis 2001 an der Universität wissenschaftlicher Mitarbeiter war, war der Schwerpunkt noch nicht so stark im Online-Marketing. Es ging um Zielgruppensegmentierung. Zielgruppensegmentierung im Bankmarketing war Titel der
Gut, okay.
Promotion.
Ist also trotzdem relativ, das braucht man heute auch, ne? Müssen wir ja mal festhalten.
Segmentierung ist weiterhin eins der ganz spannenden und wichtigen Themen auch. Und ja, von daher nützt es vielleicht ab und an noch.
Wir führen das Gespräch am 7. November 2023 und meine erste Frage ist immer ganz einfach und die ist einfach: Wie sieht die Versicherungsbranche in 2281 Tagen, also am 3. Februar 2030, aus? Was glauben Sie?
Erstmal ist es natürlich schon ganz nett, dass Sie sagen, die Frage ist einfach, die Sie am Anfang stellen. Ich glaube, es ist natürlich eine sehr schwere Frage. Ich denke, es sind bis dahin 7 Jahre. Unsere Branche hat, wenn man es mal positiv sagt, ein enormes Stabilitäts- und Kontinuitätsniveau. Das ist erstmal gut für Versicherer und das sollte auch nicht in Verharren führen. Deswegen glaube ich, sollte man ja sehr realistisch und rational auf 7 Jahre schauen, was ist da veränderbar und was ist da möglich. Und aus meiner persönlichen Sicht heraus wird es in unserer Branche schon in den nächsten 7 Jahren zu einer Marktbereinigung und Konsolidierung kommen. Wir erinnern uns schon noch an Marken wie Volksfürsorge, Aachen Münchner, Hamburg Mannheimer. Ich glaube, da kann man viele aufzählen. Aktuell steht eine Fusion ja im Raum von Gotha und Barmenia. Das könnten schon Indizien für eine weitere Konsolidierung sein. Denn eins ist aus meiner Sicht unbestreitbar: Die Branche wird digitaler, aber nicht alle Versicherer werden die Skills und auch die Ressourcen haben, diese digitale Transformation konsequent zu verfolgen. Wenn man auf 2030 schaut, dann glaube ich schon, dass Anbieter gewinnen werden, denen es gelingt, zunehmend digitale Kundenbedürfnisse am besten zu erfüllen. Und das müssen perspektivisch auch nicht die Anbieter sein, die heute die Märkte dominieren. Das wäre für mich schon mal so eine Tendenz, Konsolidierung, Digitalisierung. Und ich glaube auch, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass klassische Branchengrenzen, die wir bisher gezogen haben, mehr verwässern und auch Versicherer vielleicht in Coopetition kommen müssen. Wenn ich an unseren Schwerpunkt Kfz-Versicherung vielleicht denke, dann stehe ich vielleicht auch auf der einen Seite im Wettbewerb mit Autoherstellern, Automobilherstellern, die auch Versicherungen verkaufen. Vielleicht möchte ich aber gleichzeitig auch embedded bei denen ins Auto direkt kommen als Versicherung. Und das meine ich mit einer verstärkten Verwässerung der Branchengrenzen und vielleicht auch einer stärkeren Coopetition. Das wäre so ein bisschen mein Blick auf 2030.
Aber wenn ich jetzt gerade schon Auto sagen, das passt ganz gut, weil die nächste Frage ist immer, die Versicherungsbranche ist ja, die findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern die ist ja quasi in die Welt eingebettet, ne? Und was glauben Sie denn, wie die Welt dann so 2030 aussehen wird, wenn Sie gerade schon von Autos sprechen? Also wie werden wir uns denn ja, mobil bewegen oder wie werden wir arbeiten, leben? Das sind ja alles Dinge, die die Versicherungsbranche quasi beeinflussen werden.
Ja, da habe ich mich jetzt bei dieser Frage, da ja der Podcast ja so heißt, der Zukunftsbranche 2030, habe ich mich mal, dachte ich bin mal besonders schlau und mache mich im Vorfeld mal schlau. Und dann habe ich also ChatGPT genutzt, habe eingegeben, wie sieht die Welt denn 2030 aus? Und dann kam aus ChatGPT Folgendes: Ich kann keine genauen Vorhersagen über die Zukunft machen, da mein Wissen nur bis Januar 2022 reicht. Die Welt 2030 wird von verschiedenen Faktoren abhängen, wie politische Entwicklung, wissenschaftlichen Fortschritt und sozialen Veränderungen. Also wir sehen daran, die künstliche Intelligenz hat schon große Probleme, auf 2030 zu schauen. Deswegen habe ich das natürlich auch. Nehmen wir mal den Gegensatz der künstlichen Intelligenz, die natürliche Dummheit. Jetzt versuche ich es mal mit meiner natürlichen Dummheit und würde mal einen Blick auf 2030 werfen. Ich glaube einfach, das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, wird weitergehen. Eine unfassbare Unsicherheit in dieser Welt. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Lockdown erlebt. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir aktuell über zwei für uns absolut präsente Kriege reden. Also ich glaube schon, als erstes kann man festhalten, die Welt wird unsicherer, turbulenter und volatiler. Und an vielen Stellen glaube ich auch, dass sie nicht mehr in unserer Vorstellungskraft erfassbar ist. Zeigt ja auch so ein bisschen das, was ChatGPT einfach ausgespuckt hat. Zweitens glaube ich auch, und das ist unstrittig, die Welt wird digitaler. Ich glaube drittens, dass in der KI ganz Großes passieren wird. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich glaube auch, dass die Menschen sich noch mehr in digitalen Netzwerken sozialisieren. Also der klassische Bierabend nach dem Fußballspiel wird wahrscheinlich weniger werden und wir sozialisieren uns immer mehr in die digitalen Netzen, was für die Versicherer dann wiederum bedeutet, dass sie auch digitaler präsent sein müssen. Ändert sich so viel, wie wir wohnen, wie wir leben? Das glaube ich persönlich nicht unbedingt, denn da sind 7 Jahre dann doch nicht so lang. Das heißt, ich sehe jetzt weniger große Veränderungen beim Einkaufsverhalten. Das ist schon sehr stark digital getrieben, das ist schon sehr stark E-Commerce getrieben. Ja, und bei der Mobilität werden wir wahrscheinlich doch noch nicht mit Flugdrohnen fliegen, sondern wahrscheinlich nur vom Diesel aufs Elektroauto umgestiegen sein. Das heißt, dort sehe ich die Veränderungen gar nicht ganz so dramatisch. Angst macht mir insbesondere aber, dass wir in einer doch zunehmend unsicheren Welt leben. Positiv sehe ich, dass sie digitaler wird und dass in der KI Großes passiert. Das ist sicherlich auch so. Das wäre mal mein Blick auf dieses Thema.
Wenn Sie gerade von der KI, Sie sprechen auch von ChatGPT, also wir nehmen es ja im November 2023 auf. Vor ziemlich genau einem Jahr hat erstmal die Öffentlichkeit festgestellt, dass es sowas wie ChatGPT gibt. Also ChatGPT 3 haben die erstmal gelernt. Ich weiß noch, wo ich die 1 und 2 gesehen habe, dachte man so, okay, spannend, was die so können. Aber in dem einen Jahr ist schon sau viel passiert mit dem Thema. KI, ChatGPT hat bei uns Einzug gehalten. Was glauben Sie denn, wie wird denn die KI 2030, ja, die Versicherungsbranche revolutionieren, evolutionieren, beeinflussen?
Jetzt haben wir ja mit Hook24 ein wirklich rein digitales Geschäftsmodell. Uns kann man nur über die Webseite hook24.de erreichen. Wir sind nicht telefonisch erreichbar. Im Schadenfall sieht das anders aus, aber grundsätzlich im Antrags- und im Bearbeitungsprozess sind wir ein reiner Online-Versicherer. Wir haben keine telefonischen Einheiten, kein Callcenter. Das bedeutete schon, dass wir uns sehr früh eigentlich mit dem Thema Chatbots, regelbasierte KI beschäftigen mussten und haben jetzt schon seit 2018 mit dem IBM Watson im Kontakt- und Informationsbereich ein Chatbot im Einsatz, der noch eher stark regelbasiert funktioniert. Und der hält heute schon eine hohe sechsstellige Anzahl von E-Mails in unserem Geschäftsmodell ab. Und das ist natürlich etwas, wo wir in unserem Geschäftsmodell ganz klar sagen, das wollen wir ausbauen. Und wenn man insbesondere auf Conversational AI schaut, dann ist ganz klar, wird sich das weiter aus meiner Sicht wirklich dramatisch positiv nochmal entwickeln. Und warum soll in 5 Jahren nicht über Sprache gesteuert ein Avatar Sie auf der Hook24 Webseite begrüßen? Das heißt, ich würde noch über Large Language Models hinaus denken und sagen, gerade Conversational AI wird eine doch zunehmende Bedeutung bekommen und insbesondere in Geschäftsmodellen, so wie wir sie hier als Hook24 betreiben.
Jetzt komme ich gerade auf zwei Themen. Ich glaube, ich tue mich erstmal für die Sprache entscheiden. Weil Sie gerade gesagt haben, das können Sie sich vorstellen, in 5 Jahren kann man auch quasi mitnehmen. Also wir reden schon davon, dass ich gar nicht mehr tippen muss, sondern einfach, ich nehme dann mein Smartphone und gehe auf die Seite und spreche dann mit Ihrem Chatbot quasi und kann da mit dem reden, was ich will oder klären, was ich will?
Ja, also ich glaube einfach, dass es wichtig ist, die Frage immer zu stellen, was ist technisch möglich und was wollen wir zulassen? Jeweils in unseren Geschäftsmodellen. Aber technisch möglich, menschenähnliche Dialoge zwischen Computern und Benutzern zu ermöglichen, das halte ich in 5 Jahren für nicht ausgeschlossen, denn das Umwandeln von Text in Sprache ist eigentlich dabei nicht das Komplizierteste.
Ist es denn auch prozessual möglich? Weil ich meine, was halt für uns so menschlich möglich ist, meinetwegen, oder dass wir uns denken können, ist alles wunderbar. Aber geht das dann auch quasi so im Backend dann, dass dann einfach, ich kann Verträge abschließen, meinetwegen. Ich rede nur mit Ihrem Chatbot und dann sagt er, hier Marco, hast du eine neue Versicherung. Ist das so machbar?
Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass wir schon sehen sollten, dass ja Conversational AI nicht unbedingt jetzt den Vertrieb revolutionieren wird. Da wird es auch in vielen Jahren noch immer persönliche Gespräche geben. Aber gerade das, was dahinter passiert, im Betrieb, in den Operations, auch in der Schadenbearbeitung, da wird sicherlich durch das Thema KI und auch durch die neuen Möglichkeiten, die dort gegeben sind, ich denke, noch größere Quantensprünge möglich sein als am Frontend.
Ah, und wenn Sie gerade mir schon Vertrieb sagen, wie wird denn so der Standardvertrieb sein, so 2030? Wird das alles digital passieren?
Also erst einmal vertrete ich natürlich ein digitales Geschäftsmodell, habe aber natürlich auch mit 7,5 Jahren MLP ein anderes Geschäftsmodell gesehen und schätzen gelernt. Deswegen eins vorab, auch wenn man das vielleicht jetzt bei mir gar nicht erwartet. Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass wir auch in 2030 weiterhin Beratung über Menschen und die Versicherungsberater haben werden. Aber wir dürfen auch eins nicht wegdiskutieren. Schon heute gibt es eine Vielzahl von Kunden, die es präferieren, ihre Versicherung selbstständig eben online abzuschließen. Wir bei der Hook24 sind ein reines digitales Geschäftsmodell und wir haben 3,1 Millionen Kfz-Versicherungskunden im Bestand. Die haben den Vertrag ohne Beratung abgeschlossen. Das heißt, das ist nicht weg zu diskutieren. Und wenn wir die Frage rein technisch betrachten, was wir gerade auch schon getan haben, dann ist natürlich schon die KI in Form humanoider Beratung, also menschenähnliche Beratung bis 2030, erstmal technisch möglich zu gestalten. Die Frage ist dann natürlich nur, was wollen wir zulassen? Lassen wir diese Technologie uneingeschränkt zu und schaffen einfache, vom Kunden gedachte Produkte? Streben wir konsequent nach dieser Prozessautomatisierung, die Sie gerade genannt haben? Und wir müssen uns immer die Frage stellen, welche Zielgruppe? Also ist das der Kunde, der das auch wirklich so machen möchte? Und über welche Produkte reden wir? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Wie komplex sind Produkte? Wie viel Intensität in der Beratung, im Anberaten, im Beratungsprozess benötigen diese Produkte auch? Also ich gehe schwer davon aus, dass es auch in 2030 Versicherungsberater geben wird. Aber es wird auch sicherlich so sein, dass der digitale Abschluss an Bedeutung gewinnen wird. Und wir stehen gerade im klassischen Vertrieb natürlich vor Herausforderungen. Ich habe letztens noch eine Studie gesehen, die besagt, dass allein bis 2028 20% der Versicherungsvermittler pensioniert in den Ruhestand gehen werden. Das heißt, auch der klassische Vertrieb wird sich an vielen Stellen digitalisieren müssen, digitale Unterstützung in seinen Prozess einbauen. So würde ich heute ein Bild auf die Zukunft werfen.
Glauben Sie, dass das Standard sein wird? Weil ich weiß, ich habe mit dem Herrn Kettnacker von der alten also Leipziger gesprochen und er sagte, er kann sich halt vorstellen, dass einfach, weiß ich gerade sagen, es gibt immer weniger von den Vermittlern, ne? Dass das quasi wie ein Luxus wird. Dass man sagt, also der Standard ist wirklich, du sprichst mit Bots und wirst digital beraten. Und der Vermittler ist halt einfach so das Luxusgut.
Das hat Frank Kettnacker gesagt, das wundert mich. Also er ist ja eine Vertriebsikone und eine Vertriebslegende. Das freut mich also umso mehr, wenn er derart auch denkt. Ich glaube, das kann ein Frank Kettnacker noch viel besser beurteilen, als ich es kann. Ich sehe natürlich, dass wir weiterhin vom Kunden her auch einen Bedarf nach persönlicher Beratung haben. Das ist einfach heute gegeben, aber wir können auch eins eben nicht diskutieren. 3,1 Millionen Kfz-versicherte digitale Kunden der OOK24 sind keine Randerscheinung. Und das wird zunehmen. Wir werden auch die kostbaren Beratungsressourcen stärker für komplexe Produkte einsetzen. Wenn das Frank Kettnacker meinte, dann würde ich das genauso sehen. Es wird einfach natürlich so sein, dass wenn wir Produkte immer einfacher gestalten, wird der Beratungsbedarf gerade bei einfachen Sachversicherungsprodukten geringer werden. Deswegen würde ich das, so wie Frank Kettner es dann anscheinend gesagt hat, würde ich das unterstreichen. Das klingt mir durchaus sinnvoll, ja.
Aber wenn Sie gerade sagen, so 3,1 Millionen Kfz-Kunden sind keine Randerscheinung, das stimmt. Ich glaube, wir 40 Millionen Deutsche nutzen aber Amazon und sowas. Und ich komme gerade auf zu sprechen. Sie haben nämlich letzte Woche, einen Artikel zum Thema, wie wird Amazon und Co. quasi die Versicherungsbranche beeinflussen. Glauben Sie, dass es 2030, also ich frage mich immer, wird Amazon, oder es war auch mal Meta, Apple und sowas im Gespräch, werden die selbst Versicherer? Also sind die eine Konkurrenz zum Thema auch Versicherungsgeber?
Ja, also erstmal muss ich sagen, ja, ich hatte letzte Woche etwas zur Amazonisierung der Versicherungsbranche geschrieben und ich finde das ein hochspannendes Thema, denn ich glaube, eins ist ganz wichtig, dass wir Versicherer erkennen, dass eins grundsätzlich nicht gilt. Wer heute Marktführer ist, muss es nicht auch morgen sein. Das schützt nicht vor dem Morgen. Und die Big Techs werden aus meiner Sicht nicht Versicherer werden. Das muss nicht Risikoträger sein. Aber mit absoluter Sicherheit, davon bin ich überzeugt, wird Amazon zum Vermittler. Und warum bin ich davon überzeugt? Weil sie es heute in England schon sind. Dort ist Amazon im Markt für Haushaltsversicherungen und betreibt einen Insurance Store. Man hat in Indien eine Plattform gebaut, mit der man theoretisch weltweit diesen Insurance Store betreiben kann und hat den Markteintritt in England. Deswegen muss man kein Prophet und kein Zukunftsforscher sein, um abzuleiten, dass Amazon auch Versicherungen vermitteln wird perspektivisch oder danach strebt. Und wenn man sieht, wie Amazon das tut, dann sehe ich das schon als eine Gefahr. Denn Amazon sagt, wir setzen einen Mindeststandard und den hat jeder Versicherer bei den Produkten einzuhalten. Das ist der Amazon-Standard und darauf kann sich der Kunde verlassen. Und das macht es einfach, das macht es für den Kunden transparent. Ich verlasse mich auf diesen Standard, den Amazon setzt und das kenne ich von jahrelangen Shopping-Erlebnissen bei Amazon und das übertrage ich auf Insurance und das macht mir schon Gedanken, denn in einem Thema müssen wir differenzieren. Die Versicherung ist überlegen, wenn es um Risikomanagen geht, in der Risikoträgerschaft, da sind unsere Skills, Risiken zu managen, aber Amazon ist sicherlich überlegen in der CX, in der Customer Experience und kann vermutlich auch Daten besser nutzen. Und ich glaube, dass wir uns darauf einstellen müssen und dass wir darauf auch Antworten haben müssen mit einfachen Customer Experience Reisen. Denn eins ist wichtig. Amazon geht immer von einem digitalen Erlebnis, von einem digitalen Kunden aus. Und das tun wir in der Versicherungsbranche ja noch nicht immer. Und wenn man mal einen Satz von Jeff Bezos nimmt, der hat gesagt, nur wer kundenorientierter denkt als Amazon, ist für Amazon eine Gefahr. Und ich finde das ein sehr prägnanter Satz und deswegen versuchen wir auch als OOK24, wir sind ein digitales Geschäftsmodell, uns immer wieder zu hinterfragen, machen wir es dem Kunden einfach? Jeden Monat fragt mein Vorstandskollege Detlef Frank und ich unsere Direct Reports, was haben wir diesen Monat geschaffen, um etwas für den Kunden einfacher zu machen? Das ist eine banale Frage, aber irgendwie doch sehr wichtige Frage in einem digitalen Geschäftsmodell. Deswegen Lange Antwort, kurzer Sinn, ja, Amazon wird aus meiner Sicht Vermittler werden. Amazon wird punkten über Customer Experience, Amazon wird punkten über digitale Erlebnisse und darauf müssen wir Antworten haben, ansonsten können wir uns auf unsere Marktführerschaft morgen nicht mehr ausruhen.
Ich muss natürlich nachfragen, wenn Sie sagen, Sie tun jeden Monat sich mit Ihrem Kollegen da unterhalten. Was haben wir geschaffen, um es den Kunden einfacher zu machen? Was haben Sie denn so in diesem Jahr, also 2023, fällt Ihnen irgendwas ein, wo Sie sagen, das zum Beispiel haben wir geschaffen, um es den Kunden einfacher zu machen?
Jetzt hoffe ich nicht, dass Sie immer gleich die große Revolution erwarten, aber wir versenden keine Beitragsrechnungen mehr per Post. Das tun wir schon seit Jahren nicht. Das macht auch für ein Geschäftsmodell wie unseres keinen Sinn. Wir stellen diese Beitragsrechnung in einen digitalen Kundenordner. Und da könnten Sie sich jetzt ja vorstellen, da steht einfach ein PDF und das können Sie sich dann ansehen und ausdrucken. Bei uns ist es eine interaktive Beitragsrechnung. Diese interaktive Beitragsrechnung sagt Ihnen, durch welche Maßnahmen Sie in Ihrem Vertrag sparen können. Wir analysieren datenbasiert, Data Analytics basiert, jeden einzelnen Vertrag und sagen, dieser Kunde hat zum Beispiel keine Partnerwerkstätten inkludiert. Damit könnte er 20% sparen. Dann bieten wir an dieser Beitragsrechnung einen One-Click und er kann über einen einzigen Klick unserer Empfehlung folgen, Partnerwerkstätten einzuschließen und spart damit sofort Geld. Das haben wir insbesondere jetzt in den letzten 12 Monaten sehr intensiv gemacht, weil es auch über die gesamte Wertschöpfungskette geht. Daten richtig analysieren, dem Kunden in dem Moment ein Angebot machen, nicht nur wie ein klassischer Versicherer einen Brief zuzuschicken und zu sagen, das ist deine Beitragsrechnung, sondern ganz proaktiv versuchen, auch im digitalen Geschäftsmodell eine Empfehlung auszusprechen. Das wäre zum Beispiel einer dieser Punkte. Wir haben im Cross-Selling etwas geschaffen, wo wir versuchen, mit einem Klick nach dem Abschluss einer Kfz-Versicherung alle Daten zu ziehen, dass ich mit einem Klick auch sofort eine Privathaftpflichtversicherung abschließen kann. Und die Daten, die wir dafür brauchen, ist nämlich nichts anderes als das Geburtsdatum und der Familienstand. Und das kriegen wir dann aus der Kfz-Versicherungsantrag heraus. Und der Kunde könnte mit einem Klick sofort auch die Privathaftpflicht abschließen. Das klingt nicht, wenn man aus anderen E-Commerce-Branchen kommt, klingt das jetzt für Sie vielleicht nicht revolutionär, aber ich denke, in der Versicherungsbranche zu sagen, mit einem Klick zur nächsten Versicherung, und das ist ernst gemeint, dann sind das schon so Beispiele, wo wir immer wieder versuchen, jeden Monat die Frage zu stellen, was haben wir denn diesen Monat geschaffen, wo es der Kunde vielleicht etwas einfacher hat. Ich halte das für eine sehr kundenorientierte, sehr kundenzentrierte, aber auch sehr wichtige Frage.
Das ist für mich auf jeden Fall, also gut, in der Versicherungsbranche auf jeden Fall. Also revolutionär ist zumindest das, was es ist, so wie ich es erwarte, weil ich kann nämlich gerade aus meiner eigenen Erfahrung, dass wir dieses Jahr bei einem Versicherer, egal was jetzt online, was machen wollten und ich habe quasi mich durchklicken müssen durch mein Angebot quasi und muss dann aber nochmal im Abschlussfall nochmal meine ganzen Sachen eintragen, wo ich mir dachte, warum? Also warum muss ich jetzt hier nochmal alles machen? Und deswegen finde ich das, was Sie gerade sagen, großartig. Ein Klick, glaube ich, auch.
Das freut mich. Natürlich können wir manche gesetzlichen Dinge nicht und regulatorischen Dinge natürlich nicht wegdiskutieren. Sie müssen, bevor Sie dann zum endgültigen Abschluss kommen, auch nochmal die Vertragsdokumente runterladen. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Das ist manchmal die Regulatorik, aber das Gedankengut, dieses One-Click-Buy, das haben wir umgesetzt und es freut mich, wenn wir das anscheinend besser machen als ein Wettbewerber, den Sie vielleicht gerade dann zitiert haben.
Ja. Wenn Sie gerade nämlich Regulatorik ansprechen, ist auch so ein Thema. Also wir können ja wirklich, Sie sagen auch einen Klick und wir machen alles besser und Amazon ist unsere Messlatte. Das ist alles wunderbar und ich glaube auch aus Sicht des Kunden toll, aber wir haben auch gerade im Vorgespräch, wo ich schon sagte, ich finde Datenschutz auch gut, aber mich nervt es immer wieder, den gleichen Cookie wegklicken zu müssen. Und die Regulatorik, also wie wird es denn 2030 aussehen? Wird die denn einfach besser sein, dann wird es uns irgendwie helfen oder wird einfach Regulatorik ganz viel auch ausbremsen von dem, was eigentlich möglich wäre und was wir wollen?
Ich glaube, dass wir alle stark von der Regulatorik betroffen sind. Die persönliche Beratung, die digitalen Geschäftsmodelle, ich glaube, da muss man auch dann auch nochmal differenzieren. Dokumentationspflichten im persönlichen Vertrieb, bei uns geht es sehr stark auch um Wettbewerbsfähigkeit, was Daten angeht. Auf der anderen Seite ist natürlich manchmal die Regulatorik auch ein Schutzschild für Markteintreter von außen, weil sie einfach dieser Regulatorik auch scheuen. Ich kann hoffen und hoffe sehr, dass wir ein gesundes Maß finden in der Zukunft, dass wir auf der einen Seite Kundenanforderungen so erfüllen, wie es digitale Erwartungshaltungen aus anderen Branchen darstellt. Und natürlich muss man auch ganz klar sagen, manche Dinge sind auch gut. Ich glaube, gerade ein Versicherer, der mit Daten arbeitet, sollte auch den Datenschutz sehr, sehr ernst nehmen. Wenn ich auf der anderen Seite aber sehe, dass man bis vor kurzem nur gesagt hat, Briefe, die im Postkasten sind, gelten als zugestellt und ein digitaler Kundenordner galt als nicht zugestellt. Das sind sicherlich Dinge, die jetzt mit der Kleinanlegerstrategie dann so geändert werden, wenn sie dann umgesetzt wird, vielleicht in 2025, dann steht da auch, digitale Post gilt als zugestellt. Das sind dann schon Dinge, da fragt man sich dann manchmal wirklich, warum brauchen wir da so lange für in der Regulatorik? Aber insgesamt hoffen wir, denke ich, alle, dass wir eine Ausgewogenheit haben und damit auch Kundenerwartungen gut erfüllen können in 2030.
Wir haben gerade schon erzählt, wie quasi der Abschluss bei Ihnen gehen würde mit einem Klick. Und ich frage auch immer, wie denn die Schadensmeldung in 2030 sein wird. Wird denn die auch dann mit einem Klick oder vielleicht sogar mit keinem Klick gehen, wenn ich mir so überlege, so an Smart Home denke, wo einfach mein Wasser überläuft und einfach dann plötzlich mein cleveres Smart-Home-Gerät feststellt, ey, hier ist irgendwas passiert, ich rufe den Klempner jetzt von selbst. Oder ich habe ein Auto und da ist ein Smart-Car, das sagt, hey Marco, du wurdest angefahren und ich bestelle jetzt schon mal die Werkstatt und sowas. Ist das denkbar? Ist das machbar 2030?
Also denkbar und machbar wird das mit Sicherheit sein, aber es wird nicht flächendeckend sein. Und ich glaube, dass das auch nochmal ganz wichtig ist bei vielen Dingen. Manche Dinge, wenn wir über Smart Home reden, wir haben ja vorhin auch schon über Veränderungen von Leben, Wohnen, Mobilität geredet. Wir müssen ja auch realistisch sein. Viele Dinge sind für den Normalbürger überhaupt gar nicht finanzierbar bis innerhalb einer Zeitraum von 7 Jahren, weil sie auch unfassbar teuer sind. Rüsten Sie mal morgen Ihr Haus auf Smart Home um, wenn Sie wissen, dass wir heute, vor kurzem mehr als kommuniziert, 20% der Bevölkerung an der Armutsgrenze lebt. Also ich glaube, dass man immer die Frage stellen muss auch, was ist flächendeckend möglich? Und dann sage ich, wenn Sie über Schadensmeldung reden, dann ist es so, dass wir sicherlich in 2030 immer dem Kunden einen bequemen Weg vorschlagen können. Schon heute, muss man dazu sagen, sind bei der HUK24 eine hohe zweistellige Anzahl, also noch nicht ganz 50%, aber hohe zweistellige Anzahl der Schadenmeldungen, die online erfolgen. Wo der Kunde einfach sagt, das ist für mich der bequemste Weg. Es wird um Bequemlichkeit gehen. Es ist für mich der bequemste Weg und dieser Trend wird natürlich zunehmen. Und der wird unterstützt werden durch Conversational AI. Davon bin ich auch überzeugt, gerade bei der Schadensaufnahme. Da ist es ganz entscheidend. Was aber auch wichtig sein wird, wenn Sie einen Verkehrsunfall haben, blutüberströmte Menschen, dann ist es weiterhin notwendig, dass wir eine persönliche Schadenmeldung haben, dass wir auch dort Menschen haben, die die Schadenmeldung aufnehmen. Entscheidend wird nur die Steuerung sein. Das heißt, da, wo dramatische Unfälle passieren, da soll der Mensch sofort verfügbar sein. Das heißt, die KI muss intelligent steuern. Und da, wo es eben um einen 100 € Privathaftpflichtschaden geht, das kann dann auch komplett über die KI abgewickelt werden, vielleicht sogar in einem End-to-End digitalen Prozess vollautomatisiert. Ich glaube, man muss da differenzieren. Das, was Sie ansprechen, wird es sicherlich in Ausnahmefällen auch geben, aber das wird nicht flächendeckend möglich sein. Flächendeckend geht es darum gehen, einen bequemen Weg zu finden und bequem wird auch digitale Schadensmeldung sein. Und so würde ich die Entwicklung betrachten.
Wird Ihnen auch mein Weg mit Sprache gehen, dass ich dann quasi sage, hier Siri, sprich mit der HUK24, bei mir ist Fensterscheibe kaputt gegangen.
Ob es jetzt Siri ist, das wäre vermessen zu sagen, aber ich bin überzeugt, dass wir das haben werden. Wir haben heute, das sagte ich ja heute schon, einen KI-basierten Chatbot im Kontakt- und Informationsbereich. Wenn der dann irgendwann an eine Stelle kommt, wo wir sagen, es geht nicht weiter, dann übernimmt ein Mensch aus der Internetbearbeitung und geht in einen E-Mail-Realtime-Kommunikationsfluss. Und nicht anders wird es auch in der Schadenmeldung sein. Heute ist unsere Schadenmeldung einzutippen, also schriftlich, aber sie ist online. Es ist rein digital. Aber in 2, 3, 5, aber auf jeden Fall in 7 Jahren bin ich überzeugt, wird das genauso per Sprache möglich sein. Und an einer gewissen Stelle muss ich halt die KI so steuern, dass ich sage, hier ist ein so großes Schadenereignis, wo es dringend notwendig ist, dass auch die Person, der persönliche Mitarbeiter aktiv wird, weil aktuell Verkehrsunfall, Schwerverletzte. Und es wird dann eben die Dinge geben, die die KI vollständig auch über Sprache abwickeln kann. Das halte ich bis 2030 für keine Utopie und eher für ein realistisches Modell.
Wird denn KI oder so allgemein Zukunft, wenn wir jetzt gerade schon vom Digital haben geredet und es gibt auch eine Metaverse, war vor 2 Jahren mal ein extremes Boom-Thema. Können Sie sich noch so neue Versicherungsprodukte in 7 Jahren vorstellen, wo Sie sagen, das brauchen wir unbedingt oder das wird es zweifellos geben?
Ich tue mich da ein bisschen schwer. Also ich sehe da gar nicht so viel Veränderung. Wenn ich auch zurückschaue auf die letzten 7 Jahre, sind es dann immer die neuen Produkte oder nur Produktergänzungen? Also so haben wir zum Beispiel die Privathaftpflicht um Drohnen oder Internetschäden erweitert. Revolutionäre Dinge sind mir da jetzt nicht so richtig untergekommen, die jetzt auch so dramatisch skalierten. Jetzt gucke ich immer sehr stark aus dem Privatkundengeschäft, weil ich das ja auch vertrete. Dann gab es mal Versicherungen on demand. Also ich saß am Flughafen, habe dort für den Flug eine Risiko-LV abgeschlossen für 99 Cent. Nun ja, wie sinnvoll das ist, ist dann blöd, wenn ich die Risiko-LV eigentlich gebraucht hätte, wenn ich auf dem Heimweg mit dem Auto verunglücke. Also manche Dinge machen dann auch nicht so ganz viel Sinn. Ich sehe das eher in der Ergänzung zum Teil bestehender Produkte, aber vielleicht fehlt mir da auch noch ein bisschen die Fantasie, wenn ich ganz ehrlich bin. Produkte, die jetzt rund ums Metaverse sind, sage ich ganz ehrlich, damit beschäftige ich mich, wir uns, mein Forschungskollege, eher nicht, denn wir tun gut daran, erstmal mit den Dingen uns zu beschäftigen, die skalieren, die Nachfrage haben und wo es auch Standards gibt. Ohne Standards ins Metaverse zu investieren, das ist schon großes Risikokapital, was Sie da einsetzen.
Das stimmt, aber wenn Sie gerade sagen, am Flughafen sitzen, dann denke ich halt jetzt gerade gar nicht, ich kenne auch diese, das war glaube ich so eine Blockchain-Versicherung, ne, wo alles automatisch dann ging. Aber ich denke gerade ja, aber dann komme ich einfach zu Embedded Insurances. Wo ich dann einfach sage, okay, ich sitze am Flughafen und denke mir so, ah, ich wollte zwar eigentlich nach, was weiß ich, Thailand, sehe aber jetzt plötzlich irgendwo in Südamerika ist es auch, Brasilien ist auch gerade super schön. Habe aber gar keine Auslandskrankenversicherung dafür, dass es automatisch geht. Glauben Sie, dass sowas dann einfach, dass einfach genau Embedded Insurance einfach da automatisch mitlaufen?
Das hatten wir ja ganz am Anfang auch schon mal gesagt. Branchengrenzen werden ein wenig verschwimmen und werden auch für den Kunden gar zum Teil nicht mehr so transparent sein. Und das Modewort Embedded. Embedded ist für mich ehrlich gesagt ist aber auch nicht revolutionär neu. Also wenn Sie vor, weiß ich nicht, 20 Jahren sich zu einem Marathon angemeldet haben, konnten Sie anklicken, dass Sie auch einen Versicherungsschutz wollen, dass wenn Sie krank sind, Ihre Startgebühr zurückbekommen. Also da war man auch früher schon durchaus erfinderisch und es gibt viele Geräteversicherungen, die es schon immer gibt. Es gibt Brillenversicherungen, die es auch schon immer gibt und die mit einem Kreuz dann inkludiert sind. Dass wir gerade auch in der Automobilbranche und im Kfz-Versicherungsbereich einen zunehmenden Trend auch sehen, dass die Versicherung dann gerade bei geleasten Fahrzeugen embedded ist, das ist sicherlich so. Ja, ich glaube, entscheidend ist nicht, ist embedded oder nicht embedded, entscheidend ist, ist es für den Kunden bequem, ist es für den Kunden einfach. Der Kunde entscheidet sich für den einfachen, für ihn bequemen Weg. Und das treibt auch die Digitalisierung. Stefan Knoll hat es einmal wunderschön gesagt in seinem Buch Denken und Führen. Digitalisierung wird getrieben von der Bequemlichkeit des Kunden. Er möchte einfache Produkte, Prozesse müssen automatisiert sein. Er macht das, was für ihn bequem ist. Und wenn es für ihn bequemer ist, in ein Kundendienstbüro zu gehen, weil es für ihn der einfache, bequeme Weg ist, dann macht er das. Wenn es für ihn der bequemere Weg ist, auf dem Sofa die Schadenmeldung zu machen, dann macht er das so. Und ich glaube, dass wir das immer vor Augen haben müssen. Es muss der bequeme Weg sein. Und wenn Embedded bequemer ist, dann wird Embedded gewinnen.
Ich habe noch eine kurze Frage, wir sind fast am Ende, aber ich habe noch eine Frage, die ich vorhin, wir waren schon bei den Big Techs und sowas, aber wir haben ganz die Insurtechs vergessen, die einfach vor 10 Jahren ungefähr waren die, oder 8 bis 10 Jahren, war es halt so der große, die werden einfach die Versicherungsbranche revolutionieren, Vorsicht jetzt, die kommen die Kleinen und machen alles komplett neu. Mittlerweile sind ja irgendwie so normale Marktteilnehmer, oder glauben Sie, dass wir überhaupt in 7 Jahren noch von sowas wie Insurtechs oder so überhaupt reden, oder sind es nicht einfach nur ganz normale Marktteilnehmer, wenn wir so von WeFox oder Lemonade oder Clark oder sowas sprechen?
Naja, also auch diese Gesellschaften werden dann älter und dann sind sie wahrscheinlich keine Insurtechs mehr. Was ist eine Hook24? Wir sind ein reiner digitaler Versicherer. Uns gibt es schon 24 Jahre. Auch das ist ja ein Phänomen. Was ist die deutsche Familienversicherung? Insurtech, klassischer Vollversicherer. Also ich glaube, das ist schwer abzugrenzen. Was man aber klar sagen muss, welchen Stellenwert haben denn eigentlich die Insurtechs in der Branche heute? Haben sie die Branche revolutioniert? Da würde ich eher sagen, naja, was waren die Geschäftsmodelle, die revolutioniert haben? Weniger, würde ich sagen. Aber es war trotzdem gut und es ist immer noch gut, dass es die Insurtechs in Anführungsstrichen gibt. denn sie haben sicherlich zu einer Beschleunigung unserer traditionellen Branche geführt. Und es macht auch Spaß, diese Insurtechs immer wieder zu treffen. Aber ich glaube natürlich schon, dass heute eine Normalisierung eingetreten ist. Und ich bin jetzt nicht der Experte dafür, aber wenn ich, glaube ich, auf den Aktienkurs von Lemonade schaue, dann hat sich das, glaube ich, irgendwie von Maximum 150 auf 10 Dollar, glaube ich, mittlerweile reduziert. Also da ist, glaube ich, Realismus eingekehrt. Und von daher, sie gehören dazu. Sie haben uns gut getan. Und wir sind happy, dass sie da sind, aber auch nicht mehr.
Was ich bei den Insurtechs, also ich persönlich, wo ich denke, ein großer Vorteil von denen war und immer noch ist, ist ja, dass sie einfach auf einer grünen Wiese irgendwas bauen konnten. Die hatten quasi nicht dieses historisch Gewachsene, was wir halt kennen. Ne? Weil die Versicherungsbranche ist ja im Prinzip, man sagt immer, die ist nicht digital, aber eigentlich ist sie ja, glaube ich, schon in der dritten Stufe digital. Die haben schon in den 60ern angefangen, digital zu werden. Und das bringt mich halt nochmal zu meiner fast mit Schlussfrage, wo ich denke.
Vielleicht darf ich da nur einen Satz dazu sagen, noch ganz kurz, weil Sie es gesagt haben. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn Sie auf einer grünen Wiese etwas neu bauen würden. Wenn Sie heute ein Haus bauen, bauen Sie es anders, als es vor 24 Jahren gebaut hätten. Auf der anderen Seite müssen Sie aber auch sehen, dass es Beispiele gibt. Nehmen Sie bitte VFOX aus der VFOX-Gruppe, den Direktversicherer One, der ist heute nicht mehr da. Aus einem klaren Grund, denn das haben auch die Insurtechs festgestellt, wenn du den Vorteil hast, dass du auf der grünen Wiese etwas bauen kannst, hast du den Nachteil, dass du unbekannt bist. Du hast den Nachteil, dass du unfassbare digitale Customer Acquisition Cost hast. Du merkst auf einmal relativ schnell, das skaliert ja gar nicht so ohne weiteres, nur weil ich da bin. Mich kennt ja gar keiner. Das heißt, ja, Sie müssen sagen, auch ich würde mir manchmal vorstellen, dass unsere Infrastruktur nicht 24 Jahre alt ist. Auf der anderen Seite bin ich aber verdammt happy, dass wir A, mit den drei Buchstaben Hook, mit dieser Muttergesellschaft, mit diesem Konzern im Rücken, mit der permanenten Unterstützung dieses Konzerns unseren Weg gehen konnten und heute ja zum Teil als beste Versicherungsmarke in Deutschland ausgezeichnet werden. Das heißt, zwei Seiten einer Medaille, man kann nicht nur die Vorteile nehmen, das ist leider dann so.
Da bin ich voll bei Ihnen, ich wollte gar nicht nur die Vorteile, ich wollte nur sagen, dass ich halt, wir haben vorhin geredet davon auch, dass Sprache meinetwegen, ich kann über Sprache Sachen abschließen und sowas. Und ich sage, das ist bei uns also ich glaube, der Kunde mag es, das heißt meine Eltern, die mittlerweile über 70 sind, sprechen mit der von Amazon, mit der ich nicht rede, weil die ist bei mir online, bei sich zu Hause und machen Sachen. Und deswegen glaube ich, das ist einfach. Ich glaube, dass das Leute auch wollen. Aber ich frage mich, ist das denn innerhalb von 7 Jahren, können wir denn wirklich bei den großen Zahnrahmenversicherungen, ich weiß, die haben ganz viele Vorteile auch, aber ist das denn im Backend überhaupt möglich, so viel zu verändern? Oder dauert das noch eine Weile? Wissen Sie, was meine Frage ist?
Absolut, ich verstehe. Das ist eine Restriktion, die Backends. Aber Faktum ist auch, es findet immer mehr in der Cloud statt. Sie gehen natürlich auch dort in der digitalen Transformation ganz neue Wege. Und deswegen glaube ich schon, dass es in 7 Jahren auch ein anderes Backend-System ist, was es das Ganze auch ermöglichen wird. Das wäre schon meine Philosophie.
Ah, gut, das ist perfekter Übergang quasi. Ich habe meine letzten zwei Fragen noch. Und wir kommen von der Cloud, kommen wir mal zu dem, womit die Versicherungsbranche immer noch verbunden wird, sind so Faxe. Und ich frage meine Gäste, was glauben Sie, wie viel Faxe werden am 3. Februar 2030 in der Versicherungsbranche noch verschickt?
Also da ich seit 2 Jahren diesem Podcast ja folge, weil ich das wirklich spannend finde, wusste ich, dass diese Frage kommt. Also bin ich nur erstmal hergegangen, habe unsere Vorstandsassistentin gefragt und habe gesagt, sag mal, haben wir eigentlich ein Faxgerät? Dann erklärte man mir, ja, dieser Drucker da, das ist auch ein Faxgerät. Also stellte ich erst einmal fest, das Ding könnte ich gar nicht bedienen. Also damit, wir verschicken keine Faxe, weil ich könnte es gar nicht bedienen. Habe dann gefragt, kommt denn da was rein? Und dann war es wirklich bemerkenswert, ja, die Telekom würde uns immer mal ein Fax schicken und zwar für meinen Handyvertrag und den müsste ich dann unterschreiben und den scannen wir dann ein und schicken per E-Mail zurück. Also es gibt noch Faxe, die kommen hauptsächlich von der Telekom, habe ich festgestellt und ich sage ganz klar und ich würde Sie auf ein tolles Abendessen in Coburg einladen, wenn in diesem Laden 2030 irgendein Fax rausgeht, dann steht die Einladung nach Coburg, die steht aber auch so und dann gehen wir nett essen.
Okay, aber also okay, also bei Ihnen geht keins mehr rein, was glauben Sie in der ganzen Branche denn?
Also ich habe natürlich schon die Sorge, dass auch bei uns im Konzern und auch wir hier wahrscheinlich irgendwo noch Faxe empfangen werden. Ich weiß es nicht, aber es rattert auch nirgendwo mehr. Deswegen kriegt man es auch nicht so mit. Früher klapperten die Dinger ja immer. Anscheinend kommen die jetzt über Drucker rein. Ich glaube, das ist nicht das Phänomen von 2030 und das wird sich sicherlich auf ein Nullmaß reduzieren. Und so mutig wäre ich jetzt mal, 2030 gibt es keine Faxe mehr. Ich hoffe, dass die digitale Kommunikation bis 2030 die Kommunikation ist, die auch der Standard ist, die auch anerkannt ist und die auch vom Gesetzgeber anerkannt ist. Ich glaube da weniger sogar, nicht nur an Faxe, ich glaube da auch ehrlich gesagt nicht mehr so an Briefe.
Da bin ich gespannt. Also ich glaube, Briefe haben, gut, gibt es schon weniger, aber ich glaube, die haben einen höheren Stellenwert bekommen die wieder. Also weil, wir haben jetzt bald Weihnachten, oder na gut, bald, 1,5 Monate. Und handgeschriebene Weihnachtskarten haben halt schon was.
Naja, schauen Sie, ich schicke meiner Tochter, die ist 7, wenn ich irgendwo bin, auch immer eine Postkarte von dem Ort. Das tue ich schon. Natürlich hat das was Nostalgisches. Aber ganz ehrlich, wenn ich aber auch höre, dass wir in einigen Regionen gar nicht mehr genug Briefträger haben und nur alle 2 Tage die Post ausgetragen wird, dann würde ich das mal 7 Jahre weiterrechnen wollen. Also ich habe die Hoffnung. Dann verbinden wir es einfach nur mit der Hoffnung. Weniger Briefe, mehr digitale Kommunikation, das glaube ich, würde helfen.
Das glaube ich auch. Und da Sie den Podcast schon kennen, dann wissen Sie auch, was meine letzte Frage sein wird. Und zwar, was möchten Sie im Zukunfts-Ich sagen, wenn es den Podcast heute im Jahr am 3. Februar 2030 nochmal hört?
Ja, dann würde ich sagen, ja, lieber Uwe, ich hoffe, dass die nächsten 7 Berufsjahre, dass ich die genauso gestalten kann wie die letzten 7, nämlich mit unfassbar viel Spaß, die ich die letzten 7 Jahre hier bei der HUK24 hatte, und hoffe, dass ich diesen Spaß auch die nächsten 7 Jahre haben darf. Und dann möchte ich hoffen, dass die Vision, die wir entwickelt haben, Detlef Frank, mein Vorstandskollege und ich, von der persönlichen Versicherungsmaschine, von dieser digitalen Vision, dass die ein Stück mehr Realität geworden ist und wir das mehr anfassen können. Und ich glaube, dass es uns nichts nutzt, wenn wir von Berufswegen an der Vergangenheit festhalten. Und wir haben mit unserer Vision von der persönlichen Versicherungsmaschine für uns schon eine Vision gegeben, wo ich sehr viel Hoffnung habe, dass die dann 2030 anfassbarer wird. Und ja, vielleicht als finale Botschaft von mir, dass es immer noch an uns liegt, welche Richtung wir in den kommenden Jahren bis 2030 einschlagen wollen und welche Zukunftsfragen wir uns selber stellen. Denn nur wenn wir uns die Zukunftsfragen selber stellen, dann werden wir sie auch lösen. Und von daher gibt das doch vielleicht ein bisschen Optimismus.
Das finde ich ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich, dass Sie mein Gast waren und mir über die Zukunft im Jahr 2030 gesprochen haben. Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de/2030. Und zum Schluss noch der Hinweis, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.